Hallo und herzlich willkommen zur 293. Folge eurer Brüllaffen-Couch. Mein Name ist Spritti und ich freue mich, an meiner Seite wieder Apfelkern begrüßen zu können. Hallo Apfelkern.
Hallo Spritti und hallo liebe Hörer an diesem unglaublich heißen Sommerabend. Und es ist nicht nur heiß, weil wir da sind. Nein, auch das Wetter spielt verrückt in letzter Zeit.
Ja, aber spielt das Wetter vielleicht nur verrückt, weil es sich von uns anstecken lässt? Wer weiß das schon? Was ich weiß, ist, dass unser Server in der Hitze etwas aufgegeben hat oder so halb aufgegeben hat und wir deswegen über Skype aufnehmen, aber das sollte, wenn alles gut läuft, euch eigentlich nicht weiter auffallen. Ich möchte mit dem Thema beginnen, was ich seit geschätzt Frühjahr, jede Woche in die Shownotes schreibe. Weil ich das eigentlich tierisch interessant fand, aber dann immer gedacht habe, ach ja, muss ich mal Zeit für nehmen und so weiter. Und dann schiebe ich es immer eine Woche weiter. Heute nicht. Heute Ende. Heute kommt's in die Folge rein. Und zwar der Aufstand der Georgier. Apfelkern, weißt du, was der Aufstand der Georgier war oder ist?
Es ist ein Thema, über das du dich schon seit langem mehr informieren wolltest. Also ich erinnere mal an dieses Konzert von Iron Maiden, man weiß ja nicht mehr, wie die Band hieß. Genau, in Serbien, ja. Kroatien, Makedonien, während des Krieges, wo sie nicht auf die Straße pinkeln durften, nein, wo sie auf die Straße pinkeln mussten, weil im Gebüsch ja Gefahr lauern könnte. Ja. Und das war dann Anlass zu sagen, ach, ich sollte mich wirklich mal informieren. Und anscheinend ist es jetzt soweit.
Nein.
Ach so, okay, April. Wir hören die Folge dann irgendwann nächstes Jahr.
Das ist wieder was anderes. Das habe ich doch gar nicht in die Shownotes geschrieben. Das stimmt aber, jetzt erinnerst du mich. Das schreibe ich jetzt ab nächster Woche jede Woche rein, da ich mich über den Jugoslawienkrieg noch ein bisschen näher informiere. Nein, der Aufstand der Georgier ist etwas länger her als der Jugoslawienkrieg. Und zwar war der 1945 auf der offiziellen Brüllaffen-Couch-Insel, Texel.
Was?
Ja.
Oder?
Das ist, wenn man durch Texel fährt in den nördlichen Teil Richtung Koksdorf, kommt man am Flughafen vorbei. Und am Flughafen ist das Kriegsmuseum. Und wenn man durch, ich glaube, den Burg fährt, ist ausgeschildert der georgische Friedhof. Und ich habe den schon mal besucht. Der ist jetzt nicht sonderlich groß. Das ist in der Nähe vom Hoge Berg. Ist ein Denkmal und halt ein Friedhof, wo georgische Soldaten begraben liegen, die im Zweiten Weltkrieg gefallen sind. Und ich habe mir gedacht, okay, das waren Kriegsgefangene wahrscheinlich, die warum auch immer auf Texel gefangen gehalten wurden und sind da dann den Deutschen quasi zum Opfer gefallen. Aber ganz so einfach ist es nicht. Und ich muss dafür ein bisschen weiter ausholen. Es war 1943 und die Deutschen hatten damals viele Soldaten gefangen genommen, die in der georgischen Armee, also die zur Sowjetunion ja gehört hat, gekämpft haben. Und diese zum Großteil georgischen Gefangenen, es gab auch ein paar Deutsche, wurden vor die Wahl gestellt damals, ihr kommt jetzt entweder ins Kriegsgefangenenlager oder ihr zieht für uns in den Krieg. Hitler hatte damals in der Wehrmacht quasi so Hilfstruppen, die aus, nicht nur an der Ostfront, aber ein Großteil aus der Ostfront von Kriegsgefangenen rekrutiert wurden. Das konnte zum einen sein, dass das vielleicht Leute waren, die was gegen Stalin hatten, gegen Kommunisten hatten, also durchaus Überzeugungstäter waren und dann dieses Angebot quasi angenommen haben, für die Deutschen zu kämpfen. Es konnte aber auch einfach sein, dass das halt Leute waren, die vor die Wahl gestellt, im Krieg jetzt im Zweifelsfall zu fallen oder in ein Kriegslager zu kommen, wo du da langsam stirbst, sich halt für das Erstere entschieden haben. Und da halt auch besser behandelt wurden von den Deutschen, als wenn sie Kriegsgefangene, also in einem Lager gewesen wären. Mhm. Das ist so die Hintergrundgeschichte. Und diese Einheit, um die es hier geht, die dann später auf Texel gewesen war, die hat in den Niederlanden vorher gekämpft. Und also sie haben erst im besetzten Polen gekämpft, wurden vor allen Dingen gegen Partisanen eingesetzt. Dann sind sie in den Westen gesetzt worden gegen die indische Freiwilligenlegion, haben in Sandford gekämpft, das war 43 bis Februar 45. Dann wurden sie nach Texel verlegt. Texel hat man ursprünglich gedacht, also das war so ein bisschen, wenn du als deutscher Soldat nach Texel versetzt wurdest, war so ein bisschen wie, keine Ahnung, vielleicht wie wenn du jetzt nach Malle in Urlaub fährst.
Geil.
Da war
so
halt,
finde ich halt Texel auch.
Da war halt im Prinzip, es war sehr schön landschaftlich, vor allen Dingen im Sommer. Du konntest im Meer schwimmen gehen, die sind mit Booten rumgefahren, Wasserski gefahren, so Sachen. Es war entspannt, es war keine großartige Kampfhandlung. Ne? Es gab zwar die Widerstandsbewegung, die niederländische, aber der wurde halt damals so ungefähr gesagt, verhaltet euch da mal ruhig auf Texel. Nur den Deutschen war auch bewusst, Texel könnte halt eine strategisch wichtige Bedeutung haben als Sprungbrett aufs Festland. Von daher haben sie da ein Seewall quasi eingerichtet. Sie hatten verschiedene Batterien auf der Insel, vor allen Dingen an den Inselenden im Norden und im Süden. Batterien da halt. Und wie wir alle wissen, sind die alliierten Truppen nicht über Texel oder die Niederlande gekommen, sondern sie sind in Frankreich gelandet. Von daher hat es auch ein bisschen an seiner strategischen Bedeutung verloren. Und Auslöser des Ganzen waren es, also es waren mehr Georgier als Deutsche auf Texel, also Soldaten. Es kam so der Punkt, als durchgesickert ist, dass die georgischen Soldaten aufs Festland wieder verlegt werden sollten, um da zu kämpfen. Und es waren rund 800 Georgier, 400 Deutsche auf der Insel und die sind auch gut miteinander soweit ausgekommen. Also die haben zusammen getrunken, gefeiert und so weiter. Aber die Georgier hatten die ganze Zeit schon einen Plan in der Tasche. Die hatten zur Zeit, als sie noch auf dem Festland waren, die etwas verrückte Idee, dort Widerstand zu leisten und Amsterdam zu befreien, was relativ illusorisch war und was es auch haben sein lassen. Aber sie haben schon auf dem Festland den niederländischen Widerstand unterstützt, indem sie aus den Militäreinrichtungen Waffen und so weiter rausgeschafft haben und Informationen und haben auch auf Texel Kontakt zum Widerstand aufgenommen, nur halt erstmal nichts unternommen. Aber als dann halt das Signal kam, ihr müsst oder ihr werdet wieder verlegt aufs Festland, dann haben sie sich halt zum Aufstand entschlossen, vor die Wahl gestellt, entweder da zu kämpfen und auf Texel quasi zu bleiben zu können oder aufs Festland zu müssen, eventuell dann auf deutscher Seite kämpfend gegen die russische Rote Armee kämpfen zu müssen und quasi dann Opfer der Roten Armee zu werden. Das war so das Schreckgespenst. Und dann sind wir am 6. April 1945, als die Georgier dann zugegriffen haben. Sie waren nicht mehr so stark bewaffnet. Die haben sich unter anderem dann mit ihren Rasiermessern bewaffnet. Und der Plan war halt, dass jeder mehrere Deutsche umbringen musste. Und sie haben auch einen Großteil der deutschen Besatzung umgebracht in einer Nacht- und Nebelaktion. Oh. Haben das Hauptquartier der Deutschen namens Texler, das war in Den Burg, besetzt. Sie haben auch keine Gefangenen gemacht. Sie haben alle direkt umgebracht. Der deutsche Kommandant damals auf Texel, Klaus Breitner, konnte ziemlich knapp entkommen und hat sich zu einer deutschen Batterie im Süden durchgeschlagen. Und das war dann auch ein Problem, diese Batterien. Die Georgier konnten nämlich die Batterien nicht einnehmen. Und die Deutschen haben dann sofort viele Geschosse auf die Insel geschossen. Hitler hat natürlich auch von dem Aufstand mitbekommen, hat gesagt, alle Georgier sofort umbringen. Und die Deutschen haben dann erstmal alles kurz und klein geschossen, ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung, auf die Holländer. Dementsprechend sind da auch oder verhältnismäßig viel. Texel hat ja jetzt nicht sonderlich viel Bevölkerung, damals war es noch weniger. Ist auch viel Zivilbevölkerung umgekommen. Die haben unter anderem den Flughafen und das Hauptquartier auch relativ schnell wieder befreit. Und dann haben die Georgier die Taktik geändert und die haben quasi Guerillakrieg angefangen, sind in den Untergrund gegangen, haben sich im Wald versteckt, haben sich sonst irgendwo versteckt und da dann halt Widerstand geleistet. Die Deutschen haben das alles, was die Georgier gemacht haben, an der Zivilbevölkerung ausgelassen, haben Bauernhöfe angesteckt, Zivilbevölkerung umgebracht. Problem ist, wir sind mittlerweile im Mai. Der Krieg war eigentlich schon vorbei. Die Deutschen haben sich in den Niederlanden schon ergeben. Haben sich in Westeuropa zum Teil schon ergeben. Auf Texel haben sie weitergekämpft. Texel wurde weitergekämpft, obwohl die deutsche Armee, der Krieg sonst im restlichen Europa schon vorbei war. Und auf Texel sind noch die Leute gestorben. Die sind noch so lang gestorben, bis die Kanadier auf Texel gelandet sind.
Okay, jetzt wird's halt echt verrückt, ne?
Ja. Man kann noch, wenn ihr euch den Leuchtturm mal anschaut auf Texel, den kann man besuchen, den kann man hochgehen.
Den in De Kocksdorp?
Genau, in De Kocksdorp am Meer ist halt dieses Wahrzeichen von Texel. Und wenn man da hochgeht in den Zwischenstockwerken, da sieht man quasi, dass der Leuchtturm damals in Mitleidenschaft gezogen wurde. Also sie haben um den alten Leuchtturm einen neuen Leuchtturm gebaut und man kann auf einem oder zwei Stockwerken zwischen dem alten Leuchtturm und dem neuen Leuchtturm quasi rund gehen. Und da sieht man die ganzen Löcher und Einschusslöcher noch damals. Das ist entstanden bei dem Aufstand der Georgier. Sonst gab es ja keine großartige Kriegshandlung auf Texel. Also wie gesagt, am 8. Mai war der Krieg eigentlich beendet, während auf Texel, ich glaube, bis zum 20., 25. Mai so um den Zeit noch weiter ging. Die Deutschen haben über 2000 Granaten auf den Burg abgefeuert. Das ist halt, ja, schon heftig. Und die haben auch keine Rücksicht dann umgekehrt genommen. Wenn Georgier gefangen genommen wurden, dann wurden sie nicht zu Kriegsgefangenen, sondern die wurden umgebracht. Sie mussten ihr eigenes Grab schaufeln. Die hatten ja dann teilweise noch deutsche Uniformen, die mussten sie vorher ausziehen, also dass sie dann nackt waren und wurden dann nackt erschossen, weil sie als Verräter nicht die deutsche Uniform tragen sollten. Insgesamt sind ungefähr 3000 Menschen seit dem Aufstand im April bis zur Landung der Kanadier am 20. Mai gestorben. Ungefähr 470 Georgier, die ich meine um die, also viel mehr Georgier waren es nicht. Also es haben, ich glaube, 100 oder so haben überlebt. 2347 Deutsche und 117 Texelaner sind gestorben. Grob.
Ja, irre.
In ungefähr einem Monat. Und jeder, der Texel kennt und weiß eigentlich, wie klein die Insel ist und dann diese absurde Geschichte hört, ist halt schon, ja, Wahnsinn. Diese Absurdität von allem.
Ja. Und also irgendwie war mir das überhaupt nicht bewusst und ich war ja schon mal auf Texel und ich habe auch den Leuchtturm gesehen und habe mich auch gefragt, warum haben sie einen neuen rumgebaut? Und dann dachte ich, na gut, war der alte halt schon vom Sturm mitgenommen oder was? Und dann erzählt sie mir sowas. Hui.
Ja.
Man ist also ganz schön blind manchmal für solche Sachen, finde ich.
Ja, wer aufmerksam ist, der sieht da halt teilweise noch diese Spuren oder diese geschichtliche Spuren. Und es gibt auch ein Museum, was sich dem ganzen Aufstand der Georgier widmet. Wie gesagt, am Flughafen von Texel, wo den die Deutschen ja relativ schnell wieder zurückerobert haben, den Hafen auch. Da war ich selbst noch nicht da. Jedes Mal, wenn ich auf Texel bin, dann denke ich mir, okay, wenn das Wetter schlecht ist, dann schaue ich mir zum einen das Marinemuseum auf dem Festland direkt an, fahre ich mit der Fähre mal rüber, und zum anderen mal das Museum im Flughafen. Das ist nicht groß, aber ich habe halt gedacht, wenn das Wetter mal nicht gut ist, kann man das mal machen. Das Wetter war halt selten so schlecht, dass ich das gemacht habe. Irgendwann hole ich das nochmal nach, aber ja, wen das interessiert, kann das dann schauen, und halt auch am Leuchtturm zieht er noch die Spuren. Ja, und als ich die Geschichte halt dann beim Leuchtturm da mitbekommen habe, mich da ein bisschen eingelesen habe, habe ich gedacht, das ist so absurd. Das Problem für die Überlebenden, also wie gesagt, 550 sind gestorben, 200 ungefähr haben überlebt, durch das Verstecken vor den Deutschen, oder wurden versteckt von Texelanern. Die sind dann halt nach Kriegsende den Russen überstellt worden und waren ja dann auch bei den Russen Kriegsgefangene, weil sie halt für die Deutschen gekämpft haben im Krieg. Das heißt, die sind dann auch in Gulag gekommen, also in die russischen Gefangenenlager, und erst in den 50er Jahren im Rahmen der Entstalinisierung rehabilitiert worden. Also da ist das halt quasi gekommen, was sie befürchtet haben, weswegen sie den Aufstand dann gestartet hatten, ne? Dass sie quasi der Roten Armee zum Opfer fallen und da dann zu Kriegsgefangenen werden.
Wow.
Ja. Das ist die Geschichte vom Georgia-Aufstand. Ich werde 2-3 Artikel noch verlinken, die das ein bisschen nacherzählen. Ja. Der ist halt, ich weiß nicht, Krieg ist immer absurd. Ich kann so viele Dinge nicht nachvollziehen, aber so eine Geschichte dann halt, dass die Leute nach Kriegsende immer noch gekämpft haben, und die Deutschen zum einen natürlich, weil sie sich nicht nur verraten gefühlt, sondern sie wurden ja in dem Sinn dann auch verraten. Sie haben gedacht, das wären ihre Alliierten, was halt auch ein bisschen absurd ist, aber.
Ja, die Alliierten, die das nicht freiwillig machen, ne?
Ja, aber im Prinzip, ne, sie haben gedacht, sie wären mit ihnen auf einer Seite und werden dann umgebracht. Ist irgendwo dann auch klar, dass die dann keine großartige Rücksicht nehmen, aber halt diese Absurdität des Krieges wird halt an dieser kleinen Geschichte, und die ist halt total unbekannt, ne? Also ich meine, mir war die jetzt, ist die auch nur bekannt, weil ich dann auf Texel Urlaub gemacht habe und das da mitbekommen habe. Ansonsten hätten wir keine Ahnung davon, dass da halt der Krieg noch weiterging, dass da noch Leute gestorben sind, während woanders dann halt schon der Krieg vorbei war.
Ist ja auch das verrückt, wenn die ganzen Nachrichtenstrukturen kaputt sind. Wer sagt denn dir, dass das offiziell Ende ist, ne? Und hören dann auch wirklich alle auf? Können die plötzlich Freunde sein, nachdem sie sich vorher bekriegt haben? Ist nicht so einfach. Und was mich auch beeindruckt hat, ist das, was du erzählt hast, dass sie sich dann im Schlaf über die Deutschen hergemacht und die umgebracht haben. Das ist ja so, weiß ich nicht, fies, auf einen hilflos schlafenden Menschen loszugehen und umzubringen, aber das zeigt auch einfach, wie verzweifelt und letztendlich bedroht sie waren. Also ich meine, denen war klar, wenn wir die nicht umbringen, bringen die uns um.
Ja. So, es gab einen Artikel von, der ist von 2010 oder so, bei Spiegel mal, der fängt halt auch an. Die holländische Bevölkerung auf der Nordseeinsel Texel war begeistert. Endlich war dieser verdammte Krieg vorbei. Es war der 5. Mai 1945, und soeben hatten die deutschen Streitkräfte in den Niederlanden kapituliert. Eifrig bereiteten sich die Bewohner von Texel auf eine ausgelassene Jubelparade vor. Sie hingen Bettlaken aus ihren Fenstern und spannten Girlanden über die Straße mit der Aufschrift "Es lebe die Befreiung". Kurze Zeit danach marschierten tatsächlich Soldaten singend unter den Girlanden her. Nur das waren nicht alliierte Siegertruppen, auch keine holländischen Freiheitskämpfer, sondern deutsche Wehrmachtssoldaten, voll bewaffnet und unwillig aufzugeben. Der Krieg mit den Niederlanden war längst beendet. Am 8. Mai kapitulierte das Dritte Reich vollständig, doch auf der kleinen Insel Texel ging der Kampf einfach weiter.
Ja. Texel ist halt eine kleine eigene Bananenrepublik.
Wiederum, das stimmt halt wirklich. Ich habe Bilder gesehen im Heimatmuseum in Den Waal, wo halt quasi gefeiert wurde, dass der Krieg vorbei ist, und dann sind die Deutschen halt dann wieder aufmarschiert. Oder noch immer aufmarschiert. Ja, es halt alles so absurd ist und tragisch. Naja, auf jeden Fall habe ich die Geschichte jetzt untergebracht und empfehle dann noch etwas Lesematerial dann weiter. Und dann können wir jetzt ich habe keine Ahnung, was das Thema sein soll. Ist es ein angenehmeres Thema? LGTV? Also,
Nein, es ist nicht Lesbian and Gay TV, es ist IGTV. Nicht, was du schon wieder denkst. Ja, nachdem jetzt der tiefgreifende Kram kam, komme ich jetzt mit meinem oberflächlichen Scheiß. Instagram TV. Kennst du?
Ich habe irgendwas mitbekommen, dass Profi-User jetzt auch längere Videos oder irgend sowas machen können und Instagram.
Was?
Oder pop-upt mir ab und zu so Nachrichten. Mehr habe ich noch nicht mitbekommen.
Genau. Und nicht nur du hast die Pop-up-Nachrichten bekommen. So ein dummes Wort. Ich auch. Und irgendwann dachte ich, ja, meine Güte, was soll denn dieses IGTV sein? Jetzt klicke ich das mal an. Ich dachte ja irgendwie, das wäre eine Erweiterung der Stories, dass Leute genau längere Videos machen können. Aber nein. Instagram TV ist noch was ganz anderes als die Stories. Nochmal ganz kurz für unsere Hörer von Hintermond. Instagram Stories sind kurze Videos von bis zu 10 Sekunden, wie bei Snapchat, die gepostet werden, für 24 Stunden da bleiben und dann wieder verschwinden. Ja, man kann aber eben auch nur begrenzt viel Videomaterial rüberbringen, wenn man auf 10 Sekunden limitiert ist. Deshalb gibt es jetzt Instagram TV. Das ist die Möglichkeit, seit Ende Juni längere Videos zu posten. Und zwar, es ist ein vertikales Video. Das ist ja erstmal so, oh nein, man macht doch keine vertikalen Fotos, wenn man Profi ist, ne? Viele finden ja vertikale Fotos unästhetisch. Deshalb war Instagram auch anfangs in Quadratform gemacht. Oder, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir sagen ganz viele im Freundeskreis, was, du hast ein vertikales Foto gemacht? Wie sieht denn das aus? Kennst du das?
Ja.
Und deshalb ist das jetzt so innovativ, weil es vertikal ist. Naja, beeindruckt mich nicht so, aber man kann damit Videos hochladen und die können bis zu einer Stunde lang sein. Es ist super einfach, damit Content zu veröffentlichen. Also entweder man lädt es hoch oder man filmt es dann direkt damit. Und ja, diese Videos kann man sich anschauen als Follower eines Menschen. Also es werden erstmal die Videos angezeigt von den Leuten, denen du eh folgst. Und dann kannst du dir was vorschlagen lassen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel vier Woll-Videos angucke oder irgendwas mit Sport, dann zeigt es mir halt inhaltlich passende Sachen. Okay. Und was interessant ist, wenn man die einmal angeguckt hat, die Videos, sind sie weg für einen. Also ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, die ein zweites Mal wieder aufzurufen und anzugucken. Das finde ich ein bisschen schade. Also zum Beispiel war da irgendwie eine Yoga- und Stretch-Session, die habe ich einmal mitgemacht, wollte es nochmal machen, konnte sie aber nicht wiederfinden. Das ist so ein bisschen wie Snapchat, was so lange da bleibt, bis du es anschaust und dann ist es aber weg. Ja. Und manchmal finde ich das ganz schön anstrengend, einfach nur, weil Leute da ihre normalen YouTube-Videos hochladen, um noch eine extra Plattform zu haben und dann kriegst du es an und denkst dir so, ja, supi. Aber auch, weil es ist irgendwie, finde ich, noch nicht so flexibel als Medium. Also du hast keine Übersicht, wer hat was gepostet, sondern es ist einfach eine lange Anzeige von Videos. Meinetwegen irgendwer Strickanleitung Socken, irgendwer Reisevideo Texel, irgendwer postet, wie backe ich Schokokuchen. Und du kannst da durchwischen und es dir angucken, aber sobald du irgendwas anklickst und mal spielen lässt, wird es dir nicht mehr angezeigt. Und das finde ich ein bisschen nervig. Also man kann sich nicht für später speichern, was man zum Beispiel bei den normalen Bilderposts kann. Ne?
Ja.
Also soweit bin ich jetzt noch nicht unglaublich begeistert. Das ist so ein bisschen wie, ich habe die Stories, aber muss nicht muss nicht immer diese Übergänge angucken, wenn die neue Story lädt. Aber ich sehe jetzt noch nicht, dass es was Neues ist, was ich krass brauche. Vor allem, wenn dann lange Videos gepostet werden, ich will das ja nicht immer in einem kleinen Format gucken. Es ist nicht bei YouTube, wo ich sagen kann, okay, ich lasse mir auch im Fernseher abspielen. Dafür finde ich das nervig. Wenn es nur wirklich so ganz kurze Clips sind, okay, aber für längere Sachen bis zu einer Stunde, puh, ne, muss nicht sein. Oh, bis zu einer Stunde oder 5,4 Gigabyte, ne? Ja. Genau, und die Normalsterblichen dürfen bis zu 10-minütige Videos haben Und die verifizierten Nutzer mit mehr als 10.000 Follower dürfen bis zu 16-minütige Videos haben.
Okay. Ja, irgendwie finde ich das ein bisschen albern, ne? Also, ich meine, Instagram ist für Fotos. Oder von mir aus noch das mit diesen Stories und den kurzen Videos. Also so als Snapchat-Kopie. Aber jetzt auch noch lange Videos und so, dafür gehst du doch auf YouTube oder so. Ich weiß nicht.
Tja. Ich finde
das ein bisschen überflüssig.
Tja. Okay. Wollte ich nur mal drüber sprechen. Ich bin jetzt auch noch nicht so super begeistert davon. Also manche Leute machen da so Mini-Podcasts drüber, das ist ganz interessant. Aber es nervt mich einfach, dass man diesen Kontakt nicht gezielt suchen und finden kann. Also man kann nicht eingeben, ich möchte alle Tay-Tay-Beiträge sehen, sondern halt gleich mal die wichtigen Sachen abklären. Also man kriegt halt was vorgeschlagen. Bäh.
Ja.
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 Gut. Und jetzt kommen wir gleich weiter. Mit nicht nur fremde Menschen beobachten, sondern eventuell fremde Menschen ansprechen. Bam, bam, bam. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber mir ist es schon immer unangenehm, fremde Menschen anzusprechen, wenn ich keinen guten Grund dafür habe. Also so von wegen, da läuft jemand rum, der Rucksack ist weit offen und gleich stürzt das Notebook draus ab. Habe ich aber gar kein Problem zu sagen, Entschuldigung, Ihr Rucksack ist offen. Aber so eine Sachen wie, zum Beispiel saß ich neulich im Park und habe eine Dame neben mir stricken sehen. Es war so, oh, freilaufender Stricker. Oh, was die wohl strickt. Hm, was das wohl für Wolle ist. Ob die auch einen Ravelry-Account hat. Also, das ist das Strickforum. Ob die auch so tief drin ist. Ob die ein Stricknerd ist. Erstmal hyperventilieren. So, dann beobachte ich die gute Frau ein paar Minuten. Denk so, kann ich die jetzt wirklich einfach annehmen? Denkt die, ich bin voll der Creep. Jetzt hat die aber bestimmt schon längst gemerkt, dass ich sie anstarre. Oh Gott, jetzt muss ich rübergehen. Was sage ich dir denn? Und ich habe wirklich locker 5 Minuten tendenziell mehr mit mir gehadert. Soll ich da hingehen? Soll ich nicht? Ist es lächerlich? Warum soll ich das überhaupt tun? Und bin dann rübergegangen, habe sie angesprochen, habe ihr gesagt, cool, jemanden in freier Wildbahn stricken zu sehen. Ich traue mich das immer nicht. Bin so ein kleiner Sofastricker, Podcaststricker, wie jetzt auch. Dass ich immer denke, oh nein, alle denken, es ist nur für Omas und es ist langweilig und man macht immer nur Babymützchen. Das stimmt auch nicht. Ja, und im Endeffekt war es natürlich null dramatisch und sie war freundlich und hat mir erzählt, was sie macht. Und nee, die strickt aus einem Muster, aus irgendeinem Heft und vom Strickforum hat sie noch nie gehört. Und die Wolle ist ja nicht mal handgefärbt gewesen. Und zwar nicht mal Wolle, sondern aus Baumwolle. Also Wolle, nicht vom Schaf. Also, nun ja, aber es war echt eine Überwindung, da überhaupt drüber zu gehen. Und ich frage mich, geht's dir auch so oder bin ich der einzige Weirdo? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein.
Ich kann ganz offen und ehrlich sagen, ich habe in meinem Leben noch nie irgendeine mir unbekannte Strickerin angesprochen.
Okay, aber einen unbekannten Rasierer, der auf der Wiese sitzt und sich mit einem Rasierhobel den Bart stutzt.
Nee, auch noch nicht. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Du erkennst jemanden, der ein Interesse hat, was du auch hast.
Jemand in einem Seahawks-Fanshirt, ne?
Genau. Das ist mir jetzt auch in den Kopf gekommen. Nee, in der Regel eigentlich nicht. Nee. Ich bin noch nicht auf die Idee gekommen, das zu machen. Ich erkenne das, aber nee.
Ja.
Haben nie gedacht, oh, die muss ich jetzt ansprechen. Keine Ahnung, ich weiß, es gibt so Leute, die können das problemlos und dann hingehen und dann eine ganze Konversation anfangen. Bei mir ist das nicht der Fall.
Ja, ich habe halt auch überlegt, okay, was würde ich denn denken, wenn ich jetzt hier auf der Wiese sitze, als ob ich mich trauen würde, da stricken und dann kommt jemand und sagt, hey, cool, was strickst du da, welche Wolle? Na, aber liebend gern würde ich mit dem drüber quatschen und dann feststellen, dass er auch voll in der Wollszene ist und was lernen und so. Aber das heißt immer noch nicht, dass ich das locker flockig kann, ohne mir ewig den Kopf zu zerbrechen. Also stell dir mal vor, du läufst draußen in deinem I Love Shaving Shirt rum und dann kommt jemand und sagt, oh, sag mal, hast du eigentlich Eichhörnchenhaar, Rasierpinsel? Was denkst du eigentlich, hier irgendwelchen Rasier-Nerd-Scheiß einsetzen?
Hast du eigentlich Eichhörnchenhaar?
Pinsel? Gibt es nicht?
Ach so.
Gibt es nicht?
Doch, doch, natürlich, bestimmt.
Ich rasiere mich nur mit Eichhörnchenhaar. Die sind doch bestimmt ganz puschelweich, oder? So stelle ich mir das vor.
Ja, genau. Ja. Ich war, ja.
Ja, würdest du das gut finden oder würdest du denken, oh Gott, was ist das denn für ein Irrer?
Kommt vielleicht auch auf die Situation an. Bin ich gerade mit irgendwas beschäftigt oder sonst was oder so?
Nein,
oder so. Ansonsten, wenn andere auf mich
Zeit
zukommen, dann nö, dann finde ich das eigentlich schon interessant, weil in der Regel willst du ja auch Gleichgesinnte treffen und sonst triffst du bei so Sachen ja so frei, die eher nur dann im Internet oder so, und dann so mal so einen direkten Austausch zu haben, ist eigentlich auch ganz schön.
Ne?
Ich hab ja zum Beispiel jetzt meine neue Leidenschaft mit den Schallplatten und so. Und, da gehe ich auch ab und zu dann mal auf den Flohmarkt. Und da finde ich es dann auch ganz schön, wenn diese Verkäufer, die alle so ein bisschen Nerds oder Freakig sind, auf unterschiedlichste Art, jeder auf eine andere, aber alle sind ein bisschen freakig. Und die reden dann auch mit dir, die erzählen dir dann von irgendwelchen Platten oder sonst sowas oder sagen, oh ja, die finde ich gut, oder die habe ich damals live gesehen, noch in Frankfurt mit dem und dem und so. Und das ist dann auch so ein bisschen cool, so mit so anderen Nerds, die so ein bisschen verrückt sind, dann zu reden. Das finde ich dann schon cool, ja. Aber von mir aus spreche ich dir nicht so großartig drauf an. Ich weiß, da gibt's andere, die gehen, also da bekomme ich mit, wenn ich da durch die Platten gucke, die dann hinkommen und sagen, hier hast du die Platte und die finde ich ja so super und das ist ja so toll und so. So ein Typ bin ich ja nicht. Aber umgekehrt, wenn die es initiieren, finde ich das schon nett, ja.
Ja.
In der Regel.
Also das ist echt eine Sache, an der ich arbeiten will. Leute jetzt nicht belästigen und jedem irgendwas verkaufen wollen, aber wenn ich denke, die haben doch die gleichen Interessen wie ich, mich trauen, die anzusprechen. Das war für mich auch irgendwie für mich selber eine ganz schöne Überwindung, aber ich war sehr froh, dass ich es dann gemacht habe, auch wenn es letztendlich ein bisschen enttäuschend war und die voll die Stricklosche. Das sieht man ja vorher nicht. Gut, ja. Ich hoffe, sie hört nicht zu.
Ja, aber das ist die Art, es gibt halt Menschen, die sind anders gestrickt als wir, no pun intended, und die, keine Ahnung, die haben kein Problem, erstens damit auf Leute zuzugehen, die anzusprechen, und die können auch damit umgehen, wenn sie 10 Leute ansprechen, dass vielleicht 7, 8 oder so ihnen abweisend gegenüber sind, aber über die 1, 2, wo es funktioniert oder wo ein Austausch stattfindet oder sonst was, das macht sie dann glücklich. Und wir haben dann schon ein Problem, wenn wir einmal irgendwo hingehen und werden ein bisschen blöd dann zurück angesprochen oder angeguckt und dann geben wir gleich wieder auf. Ich glaube, wir sind da doch sehr ähnlich.
Boah, ich kriege ja schon die Krise, wenn ich irgendwo meinetwegen essen gehen will und im Urlaub und ein Restaurant raussuche. Und ich stehe dann draußen, gucke mir die Karte an, überlege so, wäre was für mich dabei. Und dann kommt der Kellner und sagt, oh, Madame, wollen Sie hier essen? Schauen Sie hier die Karte, laber. Ja, da gehe ich einfach direkt. Ich denke mir so, hallo, lass mich in Frieden selber entscheiden oder ich komme erstmal gar nicht.
Das finde ich auch, diese amerikanische Unart, dass du in Geschäften gleich überfallen wirst. Da liebe ich doch die deutsche Unfreundlichkeit, die du in der Regel vorfindest. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in den USA oder so war, der weiß das ja, sobald du in ein Geschäft gehst, erstmal ist er meistens ein Türsteher, also zumindest, keine Ahnung, ich kenne ja jetzt nur New York, aber dann immer ein Türsteher, der dich schon begrüßt und dann kurz hinter der Tür bist du dann schon angefallen. So, hier können wir weiterhelfen und bla 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 bla. Diese geheuchelte Freundlichkeit, die sie machen müssen, aber die überall da antriffst und das... Da liebe ich doch irgendwie so die deutschen Geschäfte, wo du erstmal eine halbe Stunde suchen musst, bis du irgendeinen Verkäufer findest, ja. Weil sie sich vor dir verstecken.
Ja, also ganz ehrlich, ich finde das auch anstrengend. Und ich denke mir immer so, wenn Leute so übertrieben freundlich sind, ey komm, du verarschst mich doch, oder? Also wenn Leute so, hallo, oh schön dich zu sehen, ja fein, da komme ich mir mal vor, als würde der denken, ich bin auf den Kopf gefallen, bei der Geburt nicht genug Sauerstoff und irgendwie gerade intoxikiert mit irgendwelchen schlimmen Drogen und deshalb müssen wir pat so viel Freundlichkeit geben, wie es geht. Also ich fühle mich da immer verarscht und kann die Leute nicht ernst nehmen und möchte eigentlich kein Gespräch führen und kaufen sowieso nicht. Das ist so ein richtiger Widerwille, wenn mir jemand ankommt und irgendwas zeigen will. Es gibt's ja auch so in Parfümerien, da kommen rein und denkt sich so, okay, ich suche mir jetzt einen Rouge-Pinsel oder einen Rasierpinsel oder irgendwas. Und dann sagen sie, hallo, wollen Sie nicht das neue So-und-So-Parfüm ausprobieren? Und dann denkt sie so, boah, nee, stinkt hier schon genug. Sprühen Sie nicht noch extra was los? Und dann sagt man, nee, ich interessiere mich nicht für Parfüm. Ja, können wir Ihnen denn ein Make-up schmecken? Nein, ich möchte einfach nur was raus. Ja, dann berate ich Sie doch gerne. Nein, ich möchte einfach nur selber gucken. Selber gucken. Ich habe vorher im Internet gegoogelt. Lassen mich alleine. Okay.
Ja.
Das ist das Gute an Wollläden, ne? Die meisten Stricker sind da sehr introvertiert und man kann ganz alleine jede Wolle abtasten und dann was kaufen oder auch nicht. Hm, vielleicht kaufe ich deshalb gerne Wolle.
Möglichst.
Ja, okay.
Ja.
So viel dazu, haben wir das geklärt. Aber ihr könnt euch uns trotzdem Kommentare schreiben, ne? Wenn es einen nicht direkt anspricht, so mit verbaler Sofortreaktion, die nötig ist. Ist alles okay. Ist alles okay. Wir freuen uns sogar. Gab schon eine ganze Weile keine. Also ihr seid herzlich eingeladen. Wie geht's euch denn so mit anderen Menschen, die euch ansprechen? Easy peasy? Oder, oh Gott, wo ist der nächste Tunnel, in den ich mich verstecken kann?
Ja. Ich erzähle mal von einer anderen Herausforderung. Etwas anstrengender, als nur fremde Leute anzusprechen. Im Juli war ja die Tour de France.
Hut, Hut.
Wie wir alle wissen. Ich habe sie nicht verfolgt. Ich boykottiere die mittlerweile, obwohl ich das früher wirklich geliebt habe. Die sind mir alle jetzt zu sauber. Zu wenig Doping. Das ist nichts mehr für mich. wie auch immer. Ihr kennt das, in 3 Wochen durch Frankreich, 21 Etappen, 3351 Kilometer war die diesjährige Tour de France lang. Und jetzt kommen wir zum Besonderen. Und zwar hat die auch ein Mann beendet namens Peter Thompson. Peter Thompson hat die aber beendet ohne Fahrrad.
Was? War der gedopt? Ja. Hat er sich Räder wachsen lassen?
Nein, er ist die komplette Strecke, also die 3300 Kilometer mit 45.000 Metern Steigung, also Anstiegen, gelaufen. Und das in 68 Tagen. Also er ist, Tour de France ist natürlich, die sind jeden Tag unterwegs und haben nur 2 Tage Pause, glaube ich, zumindest war es früher so, 2 Ruhetage. Das ist natürlich dann doch ein bisschen heftig zu Fuß, aber 68 Tage ist auch nicht schlecht. Und ja, er ist die Strecke der Tour de France quasi gelaufen, jeden Tag so ungefähr dann, ne, ein Ultramarathon oder sowas. Und das Ganze aber nicht just for fun, sondern er hat sich im Sinn ein bisschen sponsern lassen und hat Geld gesammelt für 3 Mental Health Charities. Wie heißt das? Für geistige Gesundheit? Für Geist, nicht geisteskrank, sondern für Mental Health halt. Mir fällt gerade das deutsche Wort fürs politisch Korrekte nicht ein. Psychische Gesundheit, Wohltätigkeitsorganisationen für psychische Gesundheit. Also, ihr wisst, was ich meine. Und da hat er 22.000 Pfund für gesammelt. Und das war halt die Motivation, das zu machen, ja. Und ich fand das einfach cool. Er hat sich auch einen gewissen Zeitplan vorgegeben, war am Ende 3 Tage früher fertig. Ja. Das ist schon heftig. Wer die Tour de France sieht, wie die sich teilweise in den Alpen und in den Pyrenäen die Berge hochquälen oder diese langen Sprintetappen, wo die über 200 Kilometer oder so am Tag fahren, mit Hügeln hoch, runter oder dieses Jahr war ja auch die Hölle des Nordens, wo sie über das Kopfsteinpflaster in Belgien gefahren sind. Oder die Strecke von Paris-Roubaix, glaube ich, irgendwie sowas, keine Ahnung, wie gesagt, ich habe es dieses Jahr nicht so verfolgt. Das alles zu laufen, Respekt, das ist schon heftig. Ich möchte nicht die armen Füße von dem Mann dann später gesehen, aber ja, er war glücklich, als er sein Ende geschafft hat und ja, Ende Juli dann zu Ende war. Und schon cool, ja, fand ich einfach tolle Story. Meinen größten Respekt dafür.
Ich hätte gar nicht gedacht, dass es überhaupt geht. Aber wahrscheinlich haben die gesagt, ja, Mental Health, mach mal. Und dass der keinen Helm tragen musste. Eieiei. Unverantwortlich, wenn man so drüber nachdenkt, ne? Hauptsache Sonnenschutz. Okay.
Ja, eine schöne kleine Geschichte.
Okay, jetzt mit weiteren Geschichten und zum Thema Schutz. Schutz vor Tätowierungen. Viele Leute machen ja Tätowierungen aus einer Lebensphase heraus, aus einer Stimmung heraus und manchmal sind die dann so, dass man sich später denkt, oh Gott, was ist das? Und weg damit. Am besten wieder weglasern lassen. Aber ist es so, dass Leute vor Tattoos geschützt werden müssen? Die Politikerin Gitta Connemann von der CDU hat dem Tagesspiegel gegenüber gesagt, dass sie eigentlich für eine Beratungsfrist vor einem Tattoo-Termin ist. Also, dass man sagt, okay, ich möchte ein Tattoo, aber man kann das nicht direkt machen, sondern man braucht vorher schon einen Termin, um ja das Ganze zu planen, zu besprechen und dann nochmal Bedenkzeit zu haben. Quasi wie vor einer OP, wo man 24 Stunden vorher aufgeklärt werden muss, damit man nochmal drüber nachdenken kann. Und so will sie verhindern, dass Leute sich unbedacht tätowieren lassen. Und sie sagt, erst beraten, dann warten, dann tätowieren, wenn es überhaupt noch dazu kommt, so nach dem Motto. Also wenn man drüber nachdenken würde, würde man es eigentlich gar nicht mehr wollen. Das fand ich total interessant. So von wegen Spontan-Tattoos unter Alkohol oder Gruppenzwang gäbe es dann nicht mehr. Aber es ist nicht irgendwie ein bisschen sehr Beschneidung der persönlichen Freiheit. Was denkst denn du darüber, Spritti?
Es klingt so ein bisschen nach Sommerloch-Thema, ne?
Mhm.
So irgendeine Hinterbänklerin, die dann halt mal das Sommerloch nutzt, um sich da irgend so ein Thema, weil das ist so ein Thema, natürlich wird das von Zeitungen und so weiter aufgegriffen und vom Boulevard. Ich weiß nicht. Ich im Prinzip, die meisten Leute, die ein Tattoo wollen, die überlegen sich ja vorher, was sie wollen.
Ja.
Und die gehen dann auch hin und machen sich einen Termin. Und du kannst ja nicht einfach ins Studio gehen, dich tätowieren lassen in der Regel, sondern du musst dir einen Termin machen. Und dann wird erstmal der Entwurf gemacht oder die zeichnen dann was oder so. So ganz dieses spontan so hingehen. Ich hätte gerne einmal hier den Anker oder das Herz oder Mama
Helene auf meinen Fischer
Oberarm telefoniert. Ja, irgendwie sowas. Ich glaube ja nicht, dass das so oft vorkommt, beziehungsweise dass umgekehrt auch viele Tätowierer halt sagen, okay, willst du das? Oder komm halt in der Woche nochmal wieder oder wir machen jetzt einen Termin dafür oder so oder du musst anbezahlen. Auf der anderen Seite, wenn jemand halt das Geld hat und ausgeben will und es machen will, dann hat das halt. Und ich werde den Verdacht nicht los, dass die so ein Hirschgeweih vielleicht an einer unpassenden Stelle sich mal tätowiert hat und das jetzt bereut.
Sehr interessant, das habe ich nämlich auch gedacht. Diese einerseits ist ein Sommerloch-Thema. Wow, dann hat die, ich habe gedacht, die hat ein Kind, was sich spontan irgendwas hat tätowieren lassen, was ihr nicht passt. Aber vielleicht hat sie auch selber einen Arschgeweih, man weiß es nicht. Und dann dachte ich genau das, was du gesagt hast. Also ein guter Tätowierer ist ja ausgebucht, weißt du, da kannst du nicht einfach reinstolpern und sagen, so, jetzt einmal Tay-Tay quer über meinen Bauch, bitte. Das geht ja gar nicht. Also, ne, das muss man vorher planen und anzahlen. Und wenn Leute sich was tätowieren lassen, dann denken die ja im Normalfall ewig darüber nach, was und wohin und Kram und machen es nicht einfach so. Naja, aber davon abgesehen, ist es ja Sommer, die Leute zeigen viel nackte Haut und es sind schon ganz schön viele tätowiert, oder? Also das ja, nimmt schon
zu. Fällt mir auch so auf in letzter Zeit jetzt, wo es so extrem heiß ist.
Ja. Ich meine, irgendwie müssen sich diese ganzen Tattoo-Studios, die hier aufblühen, auch finanzieren. Und bei den meisten finde ich es ganz schön doof. Das sieht so aus wie willkürliche Kritzeleien irgendwie zusammengestellt, wie Mathe war gerade langweilig, ich mache jetzt ein bisschen rum. Also ich meine, es ist größtenteils schon richtig gut gestochen, dass man sieht, das ist künstlerisch gut, also irgendwie nicht verlaufen und von den Farben und gut auf die Körperkontur angepasst. Aber es sieht so oft fehlplatziert aus und willkürlich zusammengestückelt. Also nicht wie ein Gesamtkunstwerk, sondern einfach nur wie Schmiererei. Ach,
ja.
Weiß nicht.
Ja, ich stehe dem dann neutral gegenüber. Also ich meine, alles Hals aufwärts finde ich furchtbar. Unten drunter ist mir egal, aber du hast schon recht. Manche sehen so ein bisschen, keine Ahnung. Da denke ich mir so, wenn ich jetzt total Tattoo begeistert wäre, ich weiß nicht, ob ich mir so eins dann hätte stechen lassen. Aber vielleicht haben die sich ja was beigedacht und Geschmäcker sind einfach unterschiedlich. Mir gefällt es dann so persönlich häufig nicht, aber ja.
Und dann dachte ich so, boah, wenn die mal alt sind und mit 80 im Krankenhaus liegen und denen jemand Infusionsnadeln legen soll, falls man das dann noch legt, das wird ja ein Elend, da irgendwelche Gefäße zu suchen. Also, wenn die Leute jung sind und die Venen durch Sport und Testosteron prall, dann sieht man die auch, wie die sich schön unter der Farbe rauswölben. Aber wenn die dann mit 80 mit Nierenversagen ankommen, völlig ausgetrocknet sind und du gerade so noch irgendwelche blauen Gefäßleien durch die Haut durchschimmern siehst und da die Nadeln reinversenken kannst, das wird ja ein Elend, wenn die Haut komplett zugetackert ist mit irgendwelchen Bildern und von der Haut an sich nichts mehr durchschaut. Ja. Aber dann bin ich hoffentlich so weit in der Karriere, dass irgendwie anders das für mich machen muss. Naja, ehrlich, das wird mal elend.
Ja, hast du recht, natürlich.
Gut. Und ich finde es auch immer, wenn die dann so persönliche Daten tätowiert haben, irgendwie die Namen der Kinder, der Ehe, irgendwas, das gibt schon immer so viel Preis, oder wenn die irgendwelche Lebensmotto-Sprüche da haben. Ich würde nicht wollen, dass jeder, der an mir vorbeiläuft, irgendwie so intime Dinge von mir einfach ablesen könnte.
Ja, ist es nicht nur das. Mein größtes Problem mit Tattoo ist, also ich war auch schon häufiger mal davor, dass ich mir gedacht hätte, oh ja, ich würde mir auch anstechen lassen. Also ich bin jetzt kein absoluter Tattoo-Gegner. Mein größtes Problem damit ist, glaube ich, die Angst davor, dass ich das irgendwann überhab. Also dass ich keinen Bock mehr drauf habe. So wie jetzt zum Beispiel mein Handy-Hintergrund oder sonst irgendwie sowas oder mein Wallpaper am Rechner. Das kann man dann halt einfach wechseln. Ne? Das mit dem Tattoo ist nicht mehr so leicht und da musst du dann dein Leben lang mit klarkommen. Und dann denke ich mir so, nach 5 Jahren habe ich vielleicht keinen Bock mehr drauf, hier irgendwie die Eule am Unterarm zu sehen oder was weiß ich dann, was ich da habe. Und was dann?
Tja, dann verdienen die Laser-Tattoo-Entfernungsstudios und Arztpraxen. Das ist ja auch irgendwie so eine Sache, die total im Kommen ist, ne? Und bis jetzt ist nicht reglementiert, wer das machen darf. Man muss sich einfach nur so ein Gerät kaufen können und los geht's. Und das ist halt auch nicht so einfach, weil je nachdem, in welcher Hautschicht die Tattoos gelandet sind, also ob es professionell oder quasi von irgendeinem Matrosen auf Küchentisch tätowiert wurde oder von jemandem, der sich so ein Kit für zu Hause bestellt hat, da muss man dann auch schon eine gewisse Expertise haben. Und die Farben lassen sich auch unterschiedlich gut zum Beispiel zerstören. Und man weiß auch noch nicht, was macht denn das eigentlich? Weil das Weglasern heißt einfach nur, ich zertrümmere mal die Pigmente so klein, dass sie abtransportiert werden können ins Lymphsystem oder von Makrophagen gefressen, so Fresszellen im Gewebe. Naja, was macht's dann? Keine Ahnung.
Ich glaube, wir gehen gegen den Trend und lassen uns erst tätowieren, wenn wir im Altersheim sind, ha?
Wahrscheinlich dann so, bitte keinen Rosenkohl. Das ist, ja. Ich glaube, das ist ein gutes. Ja.
Gut, dann kommen wir zum Abschlussthema und das willst du uns als unsere Filmexpertin hier auf der Brüllaffen-Couch noch etwas erzählen?
Ja, und zwar geht es wieder um aktuellste Filme. Aus dem Jahr 2001. Also ich finde schon ganz gut, wenn wir eine 2 vorne haben. Und zwar heißt der Film A Beautiful Mind. Hast du den gesehen, Spritti? Damals?
Nee, ich wollte ihn schon immer sehen. Ich verwechsel den auch immer mit dem Film mit Matt Damon und Robin Williams.
Ja.
Haunting Dingsbums.
Goodwill Hunter.
Goodwill Hunting.
Ding, 1000 Punkte für den Filmexperten, ne?
Aber ich glaube, die sind auch ungefähr zur gleichen Zeit rausgekommen und waren auch alle so im Oscar-Rennen und sind sehr bekannt und so. Aber Goodwill Hunting ist von 97. Beide stehen auf meiner Liste, gesehen habe ich noch keinen davon. Um was geht's denn bei Beautiful Mind? Da geht es auch irgendwie um so Mathe-Genie, irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Ne?
Genau. Und zwar geht's um John Nash. Also erstmal, das Ganze ist nach einer wahren Geschichte. John Nash ist ein amerikanischer Mathematiker, der nicht nur sehr jung, sehr genial war, sondern auch bisschen anders als die meisten, also mit Menschen unter anderem nicht so gut konnte. Und man sieht in dem Film, wie er gerade sein Studium beginnt und das ist auch sehr interessant. Mir kommt das so ein bisschen vor, als wäre der Film auf alt gemacht, aber dann ist mir auch aufgefallen, dass er von 2001 ist. Also ist alles so ein bisschen pixeliger, ein bisschen sepiafarbener, ein bisschen weniger Boom-Boom 3D-Effekt. Vor allem auch im Heim-TV natürlich nicht. Ja, und man lernt den jungen John kennen und sieht, wie er Probleme hat, mit anderen sich zu integrieren, sich zurückzieht, die Tauben beobachtet und da versucht, ein Muster draus zu analysieren. Bei jungen Frauen nicht denkt so, oh ja, mit der würde ich gerne mal tanzen, sondern irgendwelche mathematisch-theoretischen Probleme auf sie projiziert. Und ja, die Universitätsgeschichte von ihm beginnt in den 50er Jahren. Ist vielleicht noch eine wichtige Sache. Geboren ist der Original John Nash 1928. Und nachdem er sein Studium abgeschlossen hat, gab einige Probleme, wird er selbst Doktor und Professor an der Princeton University und kann aber mit Menschen immer noch nicht umgehen. Es ist einem dann schon fast rätselhaft, wie er schafft, diesen Karriereaufstieg zu machen, wo er doch so Probleme hat, Beziehungen zu anderen aufzubauen, aus Ängstlichkeit, aber auch scheint er einfach seine Emotionen anders wahrzunehmen, als andere Menschen es tun. Und im Laufe der Zeit, ich will jetzt gar nicht so viel erzählen, lernt er dann seine Frau kennen, heiratet die natürlich, hat ein Kind und verhält sich immer seltsamer. Und es sind dann so Teile der Geschichte, wo man sich fragt, nanu, passieren die wirklich oder bildet er sich das nur ein? Und in dem Film geht es nicht nur um eine Biografie, sondern es geht vor allem auch um geistige Erkrankungen, um psychiatrische Probleme. Und John Nash hat die Diagnose der paranoiden Schizophrenie erhalten und fühlt sich zum Beispiel verfolgt und tut ganz irrationale Dinge. Das war sehr, sehr spannend, sich das anzugucken im Film, wobei ich sagen muss, viele Leute denken bei Schizophrenie ja, oh, die Leute hören Stimmen. Tun sie auch, aber die Leute hören nicht nur Stimmen und denken, da wäre eine bestimmte Person, sondern sie fühlen sich einfach von außen beeinflusst. Also da ist jetzt nicht, sie denken, Spider-Man sitzt hinter mir und sagt, ich soll was auch immer tun, sondern sie hören eine Stimme, die irgendwas erzählt. Also das war so ein bisschen sehr klischeehaft und nicht so, wie ich das selber schon bei Schizophrenen gesehen habe. Das fand ich irgendwie ein bisschen blöd, weil da dieses Klischee so aufgelegt wird, dass die einfach nur Stimmen hören. Aber es ist ja doch viel mehr als das. Ja, man sieht aber wunderbar, was für einen Einfluss das auf seinen Beruf hat, auf sein Privatleben, wie er selber in der Psychiatrie ist, darunter leidet, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich fand die Geschichte ja am Anfang zu verrückt, um wahr zu sein, aber es gibt einen Wikipedia-Artikel über John Nash und das alles eine wahre Geschichte. Der Film selber, jetzt kommt natürlich die wichtigste Sache, geht 2 Stunden 15 und ich fand schon gegen Ende hin, dass es sich ganz schön zieht. Aber insgesamt, ja, beeindruckend. Ist nicht mein Lieblingsfilm, kann man sich gut anschauen. Good Will Hunting fand ich besser. Ja, also als Filmexperte, ne? Muss man das ja wissen. Und ich würde dem Ganzen 7,5 von 10 Bananen geben. Weil es relativ lange dauert und Schizophrenie auch nicht so ganz akkurat dargestellt wird. Ich aber auch einfach gut finde, dass sie zeigen, in welchen kleinen Details des Alltags er dadurch einfach schon beeinträchtigt ist, welche Sachen er nicht machen kann, wie seine Frau sich ganz stark aufopfert für ihn und wie das alles doch noch ein nettes Ende nimmt. Ja, und der tatsächliche John Forbes, der ist vor gar nicht so langer Zeit erst gestorben, nämlich 2015 in einem Autounfall. Der war gerade auf dem Weg nach Norwegen, um dort einen Preis entgegenzunehmen und auf dem Weg zum Flughafen hat der Taxifahrer die Kontrolle verloren und tja, so sind er und seine Frau zusammen umgekommen. Sehr romantisch. Sehr sinnlos. Tja.
Dann kann ich ja noch kurz meine Expertise loswerden. Ich habe mir nämlich nebenher, während du erzählt hast, die IMDb-Seite aufgerufen. Und der Film ist schon fantastisch besetzt. Also ich habe ja keine Ahnung, wer welche Rollen hat. Ach, oder so, wie groß die sind. Erzählen?
Als Filmexperte.
Aber Russell Crowe spielt die Hauptrolle von John Nash. Dann Ed Harris spielt mit, Jennifer Connelly, Christopher Plummer, Paul Bettany, Anthony Rapp, Josh Lucas, Judd Hirsch. Es ist schon sehr fantastische Schauspieler, auch 2001 schon. Also schon, ja, extrem cool. Und Regie geführt hat Ron Howard, der ja in letzter Zeit etwas flacher geworden ist, aber früher schon tolle Filme gemacht hat, wie Apollo 13, Cinderella Man, Da Vinci Code, Frost Nixon, also einer der etablierten Regisseure, der damals mit Sicherheit einen der Höhepunkte seiner Karriere hatte.
Ja, gut, dass wir das geklärt haben. Ich fand die Schauspieler auch gut.
Ja. Gut.
Ja.
Dann sind wir jetzt am Ende angelangt.
Wir sind diese Woche. Ende.
Kommt gut durch die Hitze.
Bitte nicht schmelzen. Das
ist verdammt. Ja, genau. Bitte nicht schmelzen. Wir hören uns dann bald wieder, wenn ihr ungeschmolzen seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.